hier in. Dies ist ganz modern. Wir haben eine ganze Anzahl von Bewegungen, die dieses betonen, dass man im Unterbewusstsein gefüttert wird mit göttlichen oder mit nötigen Gedanken. Nein, wir sind verantwortungsvolle Menschen. Wir haben hinzuhören, wir haben zu überlegen und dann entsprechend mit unserem Willen zu entscheiden. Der Wille, wenn Sie sorgfältig durch die Heilige Schrift gehen, dann merken Sie, dass Verstand, Gefühl und Wille nicht nur Eigenschaften von Seele sind, sondern auch von Geist, auch von Herz. Herz, Geist, Seele sind Ausdrücke für den inneren Menschen schlechthin, können natürlich auch verschiedene Seiten dieses inneren Menschen sprechen, aber nicht so, als würde der Mensch so aufgeteilt sein in seinem inneren Menschen, wie ein Unterschied besteht zwischen Geist und Leib. Nicht so stark. Es ist eigentlich nur ein innerer Mensch mit verschiedenen Seiten. Wenn wir Gottes Wort hören, dann setzt Gott voraus, dass wir unseren Denksinn brauchen. Jetzt das nächste Kapitel, Kapitel 4, Verse 3 und 4. Wenn aber auch unser Evangelium noch verschleiert ist, so ist es in denen verschleiert, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Weltzeit den Denksinn der Ungläubigen verwendet, so dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft. Wann leuchtet das Licht des Evangeliums auf? Wenn der Verstand, das Denken, erhellt wird. Man kann sich nicht bekehren ohne Evangelium. Oder ist es möglich? Nein, nur durch Jesus Christus. Danke für das Entschieden. Nur durch das Evangelium von Jesus Christus. Man kann aber Evangelium nicht erfassen, ohne zu denken. Der Denksinn ist verschleiert und dann kann man nicht erfassen. Es muss der Denksinn, wir haben es bei Ihnen in Ihren Sätzen, durch Denksinn. Wie? Gedanken? Gut, man kann auch Vernunft oder Verstand übersetzen. Das griechische Wort nous bedeutet das, was im Englischen mind bedeutet. Sinne. Ja. Der Sinne ist ein bisschen schwierig, weil wir heute schon an das sind Empfindungs- oder Aufnahmeorgane. Wir haben fünf Sinne, mit denen wir mit der Welt in Berührung kommen. Sinn selbst, also hier in diesem Fall das Denksinn, der Denksinn. Aber wenn Sie unter Sinnen sonst verstehen in diesem Sinne, dann ist es okay. Hier sehen wir übrigens, dass nicht nur die Juden einen Schleier haben. Im vorhergehenden Kapitel hieß es, der Jude, der in der Synagoge sitzt und Mose hört, dessen Denksinn ist verschleiert. In Vers 4, in Kapitel 3, wird verallgemein von Menschen gesprochen. Denken wir also nicht, dass nur Juden einen Schleier vor den inneren Augen haben. Nein, jeder Mensch, der ungläubig ist, hat einen Schleier vor seinen Augen. Und dieser Schleier muss weggezogen werden. Deshalb sollten wir beten, dass Gott das Herz öffnet, wie bei der Lydia, sodass das Evangelium mit ihrem Denken erfassen können und dass es sie dann erreichen kann, wo sie Entscheidungen treffen können für Jesus. Weiterer Text. 2. Timotheus 2, Vers 7. 2. Timotheus 2, Vers 7. Paulus schreibt einen Brief. Dies ist jetzt der zweite an den Timotheus. Und was er hier schreibt, ist inzwischen in unserer Bibel. Das heißt, was Paulus dort seinem Timotheus schreibt, ist Wort Gottes. Was sagt er über dieses Geschriebene? Vers 7. Bedenke, was ich sage. Bedenke, was ich sage. Wer diesen Brief liest, soll denken. Darüber nachdenken. Es bedenke, was ich sage, denn. Später will ich etwas über dieses kleine Wörtchen denn sagen. Da hatten Sie jetzt dieses Beispiel. Denn der Herr wird dir ein Verstehen geben in allem. Wir haben die Verheißung, dass wenn wir denken, Gott uns verstehen wird. Der Herr will Verstehen geben, wenn wir anfangen zu denken über das, was er sagt. Wenn uns Gottes Wort wichtig ist, genügend wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, dann gibt er Verstehen. Hebräer. Hebräer Kapitel 2, Verse 1 und 3. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, das wir hörten, damit wir nicht etwa abgleiten. Auf das achten, das wir hörten. Was ist das? Das ist Evangeliumswort, neutestamentliche Botschaft. Wir sollten achten auf die Botschaft des Heils, auf Gottes Botschaft. Warum sollten wir achten? Noch einmal, es gibt eine Beschreibung einen anderen Grund. Damit wir nicht der Feind wirft so viele Bananenschalen unter den Weg. Wissen Sie, was Bananenschalen tun? Treten Sie mal auf eine, dann werden Sie laut drauf losbekommen, was da ist. Damit wir nicht abgleiten, damit wir festen Boden unter den Füßen haben. Vers 3. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Errettung ist hier die Botschaft von der Errettung. Wenn wir die Botschaft von der Errettung missachten, wie wollen wir dann entfliehen? Man soll darauf Acht geben. Man soll also Acht geben auf das Gehörte. Das war D, glaube ich. Jetzt Kurs E. Was soll man mit der Bibel tun? Jetzt noch einmal auflisten. Hören, wo es gesprochen wird, lesen wird. Lesen, beten darüber, nachsinnen darüber, jetzt auswendig lernen. Gottes Wort will auswendig gelernt werden. Das ist schwer. Aber Wiederholung ist die Mutter aller Weisen. Wiederholen. Zunächst in kürzeren Abständen. Ich gebe Ihnen Timing. Sie etwas auswendig lernen. Zunächst in kürzeren Abständen wiederholen. Und nach und nach. Ein Beispiel bei unserem Herrn, bei der Versuchung in der Wüste. Prompt, wenn die Versuchung kommt, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Davon lebt er schon, aber nicht nur davon. Es braucht schon Brot. Aber nicht nur von Brot, sondern er lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wenn es aus dem Munde Gottes hervorgeht, dann soll es in mein Gedächtnis reingehen, damit ich es wieder in den Mund nehme. Man soll Gottes Wort ernst nehmen. dir, Gott, dass du dich nicht abgegeben hast mit stolzen Menschen. Gott kann den Stolz nicht dulden. Und wenn wir hochmütig sind, wenn wir noch viel von uns denken, dann dürfen wir nicht erwarten, dass wir die Bibel verstehen werden. Ist hier vielleicht ein Geheimnis, warum so viele Leute die Bibel nicht verstehen, was sie da drin nicht vom Mode was unterkommen? Ein bisschen überlegen, was ist das denn für ein ganz Mensch? Gut, man sagt, Mann, ich glaube, wenn ich das nicht Gott hier spricht, dann wollen wir zunächst einmal aber diese Leute beim Wort nehmen, sie sagen, muss ich einmal ganz natürlich werden, wie in jedem anderen Buch, zunächst einmal annehmen, dass das, was hier steht, so ist. Und dann prüfen. Und jetzt geben Sie mal 10 Gründe, warum das nicht von Gott sein sollte. Warum müssen wir immer beweisen, dass es von Gott ist? Es steht doch da geschrieben. Und es können keine legitimen Gründe vorgebracht werden, warum es nicht. Im Gegenteil, der Charakter der Heiligen Schrift, darauf bin ich nicht eingegangen, ich hoffe, dass der Herr Israel ich habe Ihnen einige Züge des Wortes Gottes gegeben. Aber der ganze widerspruchslose Charakter der Heiligen Schrift, ja, ich habe Ihnen doch schon einige Züge gegeben, der spricht dafür, dass dieses Wort wirklich von Gott ist. Jetzt weiter den Satz, habe ich nicht zu Ende. Und ich danke dir, dass du es den Unmündigen offenbarst. Kinder, wenn wir, Jesus sagt ja an anderer Stelle, wir sollen so werden wie Kinder, ja, dann können wir eingehen ins Reich Gottes. Aber eingehen kann man nicht ohne Evangelium, ohne Gehörtes, ohne Verkündigung, ohne Wort Gottes. Also werden wir die Kinder, wenn wir Gottes Wort aufnehmen. 1. Thessalonicher 2. 1. Thessalonicher 2. Vers 13. Deswegen danken wir Gott auch ohne Unterbruch, dass ihr, als ihr Gottes Wort von uns hörtet und annahmt, nicht Menschenwort, sondern so wie es in Wahrheit ist, Gottes Wort aufnahmt, welches auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Sie hörten Verkündigung. Als sie es hörten, verstanden sie es als Gottes Wort. Sie nahmen es an, das heißt glaubend an. Sie wurden zu Glaubenden. Sie glaubten, was gesagt wurde. An einer Stelle in diesem Vers spricht Paulus von Annehmen, und das aber nennt er Glauben. Wenn nachdem sie angenommen haben, sind sie Glaubende. Das heißt, durch das Annehmen werden sie Glaubende. Annehmen ist Glauben. Man glaubt mittels Annehmen. Wer glaubt, nimmt an im Vertrauen. Also, diese Leute haben wirklich das getan, was es sich lohnt zu tun, was Paulus sich lohnt. Sie haben ihre Verkündigung, die Worte Gottes, Glauben geschenkt. Sie haben es ernst genommen. Sie haben gesagt, ja, dies ist Gottes Wort. Hebräer Kapitel 4. Wie nimmt man Gottes Wort ernst? Auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit Glauben vermengt war. Wirken soll, dann muss ihm Glauben geschenkt werden. Das muss mit Glauben vermengt werden, sonst nichts, es ist nutzlos, sagte Schneider. Es nützte ihnen nicht, sie hörten es, aber es nützte ihnen nicht, weil sie es nicht mit Glauben vermengten. Ja. Ja. Was wird das aus sich, was er es schickt? Gott schickt mitunter Gottes Wort, um Leute auch zu verhärten. Das ist geheimnisvoll, aber davon lesen Sie in Matthäus 13. Wir sollten es noch ernster nehmen. Philipper 2, Vers 12 und 13. Darum, meine Geliebten, so wie ihr allezeit gehorchtet, nicht allein, wenn ich zugegen war, jedoch jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bringt mit Furcht und Zittern eure eigene Rettung zur Ausführung. Warum? Denn es ist Gott, der in euch wirkt. Warum sollen wir zittern? Wir sollen zittern, damit nicht wir der etwas leisten, sondern damit wirklich Gott etwas tun kann. Der Grund des Zitterns liegt darin, dass wir selbst etwas reinbringen können, dass nicht nur Gott die Ehre bekommt. Also ruhig zittern, bevor ihr auf der Straße oder um auf den Grund zu seufzen. Das macht das ist ganz gesund. Paulus kam auch nach Korinth und zittern. Das Zittern nimmt Gott uns nicht wahr. Ob wir in stillen Zeit vor Gott zittern, wo unser Gewissen angesprochen ist, das innerliche Rumort einer Leiden, oder ob es vor anderen ist, dass wir zittern, wenn wir Gottes Wort nicht nehmen. Das kann Gott mir lassen, aber er gibt Kraft, seinem Willen zu tun. Sogar das Wort. Drittens, wie ernst nehmen. Und so ernst, dass man es hält. Bewahren heißt halten. Wer Gottes Wort bewahrt, der tut, was drin steht. Hebt es nicht nur auf oder verbirgt es in einem Tuchmund irgendwo begräbt er es, sondern wer Gottes Wort bewahrt, der bewahrt es in der Tat. Nur so kann Gottes Wort wirklich bewahren. Psalm 119, Vers 9. Wie wird ein Jüngling, ein junger Mensch, seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich ausrichtet nach meinem Wort? Markus 13, 10 bis 16. Markus 13, 10 bis 16. Allen aus den Völkern muss zuvor das Evangelium, die gute Botschaft, verkündet werden. Wenn sie euch aber hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt nicht zuvor, was ihr reden sollt. Bereitet euch auch nicht vor, sondern was irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern, der Vater das Kind und Kinder werden sich erheben, wieder die Eltern und sie zum Tode bringen. Sie werden von allen Völkern gehasst werden.
Ernst nehmen zu tun.
Johannes 15, 7. Wenn ihr an mir bleibt und meine Aussprüche in euch bleiben, so bittet, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ernst nehmen in dem Sinne, dass Gottes Wort, Gottes Aussprüche in uns bleiben. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht trägt. Und es wird sich herausstellen, dass ihr meine Jünger seid. Wer ist ein Jünger? Der Gottes Wort ernst genommen hat, zu ihm gekommen ist. Der lebt als Jünger, der diese Aussprüche in sich bewahrt. Kurs 1, Vers 22. Werdet Täter des Wortes. Seid nicht allein Hörer, euch selbst zu betrügen. Betrügt sich selbst. Was soll man mit Gottes Wort tun? Darin forschen, studieren, und das tun wir ja. Gut. Ein Christ sollte die Worte Gottes forschen. Sprüche 2, 1 bis 5. Sprüche 2, 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr auf Weisheit merken lässt, dein Herz neigst zum Verständnis. Ja, wenn du dem Verstande rufst, merken wir, der Kopf muss dabei sein, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst, Verständnis. Wenn du ihn suchst wie Silber und wie nach verborgenen Schätzen ihn nachspürst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Mit Fleiß dem Wort nachgehen. Andere Stellen, Johannes 5, Vers 39. Forscht in der Schrift, denn in ihr ist das ewige Leben. Forscht, sagt Jesus. In der Schrift ist ewiges Leben. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Wenn diese Leute zu berühren waren, edler denn die zu Thessalonich, sie forscht täglich in der Schrift, ob Paulus wirklich die Wahrheit sagt. Kontrollieren. Wenn es bei Paulus edel war, dann bestimmt bei einem anderen Lehrer. Kontrollieren Sie Ihre Lehre auf Ihre Biblizität. Jeden. Ein guter Lehrer des Gottes Wortes wird dazu sich kontrollieren zu lassen. 1. Petrus 1, Versen 10 und 11. Sogar die Propheten des Alten Testamentes, die Gottes Wort gegeben haben, die haben ihr eigenes Wort nicht mehr verstanden. Nachdem sie es aufgeschrieben haben, haben sie darin geforscht, ja, um herauszukommen, was das wirklich meint. So, jetzt gebe ich Ihnen einige Winkel. Arabisch 1. Wie forschen? Wie studieren? Wie kann man seine Bibel studieren? Auch wenn man nicht auf eine Bibelschule geht. Ist nicht unbedingt notwendig. Einmal thematisch. Gehen Sie gewissen Begriffen nach. Was sagt die Bibel über Gnade? Was sagt die Bibel über Gott? Was sagt die Bibel über Sünde? Gehe einfach einmal solchen Themen, solchen Begriffen nach. Wie? Nun, dazu sind hier textlich. Das ist eigentlich der wichtigere Weg. Textlicher, beides ist wichtig. Die Männer der Bibel tun beides. Sie gehen Begriff nach, sie gehen aber auch dem Text nach. Welche Schritte sind wichtig, wenn man ein Textstudium betreiben will? Nun, nehmen wir mal an, Sie haben jetzt ein Buch vor sich. Ein neutestamentliches Buchgericht oder einen Evangeliumsabschnitt. Der Text ist nicht allzu lang, vielleicht ein Kapitel, vielleicht die Hälfte eines Kapitels. Vielleicht nur ein Vers. Ich gebe Ihnen jetzt einige Schritte, die Sie überlegen können, wenn Sie in einen Text hineinsteigen wollen. Erstens. Welche Fragen kommen hier in diesem Text? Zum Beispiel, was verstehe ich? Dann nehmen Sie die Frage. Welche Fragen? Zweitens, wirft der Zusammenhang Licht auf diesen Text? Wirft der Zusammenhang Licht? Was ist der Zusammenhang? Das sind die Verse vor diesem Text und die Verse nach diesem Text. Die Verse vor diesem Text und die Verse nach diesem Text werfen diese Licht auf diesen Abschnitt, den ich Ihnen vorgebe. Drittens, mit wem habe ich es hier zu tun? Heißt genauer. A. Eines A. Wer spricht hier? Wer schreibt dieses? Wer schreibt hier? Wer spricht hier? Eines B. Zu wem spricht er? Das heißt, an wen ist dieser Text gerichtet? Das kann man nicht immer ausdrücken. Es lohnt sich, den Versuch zu machen, das rauszubekommen. An wen ist dieses Bibelwort zuerst einmal gerichtet? Und eventuell ein kleines C, über wen wird hier gesprochen? Über wen? Wenn Sie diese Frage beantworten können, dann sind Sie schon einen Weg in den Text reingekommen. Viertens. Vierter Schritt. Welche Aussagen befinden sich in diesem Text? Welche Aussagen machen in diesem Text? Zum Beispiel, Sie haben einen Text aus dem Brief. Jetzt versuchen Sie einmal, alles, was der Text und der Vers sagt, aufzuschreiben. Das, was auf der Oberfläche liegt, das, was nicht so deutlich ist, das, was deutlich ist, das, was angedeutet ist. Und nur einen Gedanken pro Satz oder einen Satz pro Gedanken. Beispiel. Nehmen wir gerade Jakobus 1, Vers 22. Jetzt sagen Sie mir mal eines, das dieser Vers sagt. Jakobus 1, Vers 22. In einem Satz nur einen Gedanken, der in diesem Vers direkt oder indirekt betrachtet ist. Zuerst in einem Ende, damit ich meine Antwort habe. Also, seid Täter des Gottes. Das ist ein etwas, was er sagt. Was sagt der Text noch? Was sagt der Phobos jetzt den Lehrern? Ich will ihn helfen. Wie? Seid nicht allein, seid nicht nur Hörer des Wortes, ja? In der Befehlsform. Er spricht ja zu den Leuten, ja? Seid Täter, und das zweite wäre, seid nicht nur Hörer. Jetzt haben wir diesen Satz. Ist in diesem noch etwas anderes angedeutet? Seid nicht nur Hörer. Was ist damit? Es ist gut, wenn man hört, ja? Nicht notwendigerweise hier befohlen, aber es wird für gut gehalten, wenn man hört. Man soll nicht nur hören, man soll auch tun. Aber hören ist wirklich vor. Man könnte fast sagen, seid Hörer, ja. Bevor man tut, dann muss man ja hören. Das wäre also hier angedeutet. Weiter? Das war noch andere. Haben Sie alles gehört? Ja. Ihr betrügt euch selbst, wenn ihr nur etwas ist das alles? Wie steht das hier? Wie? Aha, nee. Das darf man, so weit darf man nur nicht gehen, ja? Der Text sagt nur, was er sagt, ja. Bringen Sie nicht herein, was noch sonst wo steht, ja. Also, das wäre so ziemlich alles, glaube ich. Welche Aussage macht der Text? Jetzt verstehen Sie, glaube ich, was ich sagen wollte. Fünfter Schritt. Und hier sind wir schon bei dem, was eben gesehen haben. Eventuell schreibe man auch auf, was nicht dasteht. Wenn Sie einen Text vor sich haben und Sie haben schon mal gehört, was er sagen soll, und jetzt testen Sie diesen Text und Sie merken, ah, das steht ja da gar nicht so, schreiben Sie das mal auf. Dieser Text sagt nicht so. Dann haben Sie eine Hilfe, wenn Sie mit anderen sprechen. Steht sonst wo in der Bibel noch mehr über das, was dieser Text sagt? Steht sonst wo noch mehr hierüber? Übrigens, als ich studierte, hat der Lehrer vorgetragen, dann hat mich das immer sage es einmal und im nächsten Atemzug sage ich es anders. Nicht? Jetzt wissen Sie nicht, wie Sie es zu schreiben haben, so oder so. Das ist eine Übung. Sie können dann lernen, es mit Ihren eigenen Worten zu schreiben. Schreiben Sie es so, wie Sie am besten wissen. Siebter Schritt. Das heißt, sechster Schritt, Parallelstellen aufschlagen. Ja? Sehen, wo noch sonst wo zu diesem Thema zu holen ist. Hier kommt das dran, was Sie tun. Es gibt schon andere Texte, die zu diesem Thema sagen. Dadurch kann man dann etwas ergänzen. Und hier merkt man dann etwas von der Einheit der Schritte. Siebtens, man versuche einmal, die Gedanken dieses Textes zu lesen.